Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was haben dieser Keks mit Lavendel, dieser Keks mit Zitronenmelisse, diese Räucherkerze, das Waldmeistergelee und der Lavendelsirup gemeinsam? Ja, der Name sagt so ein bisschen, sie alle haben Kräuter gemeinsam. Über das Thema Kräuter unterhalte ich mich heute mit der Phytologin und Kräuterfrau Jutta Röder aus dem heimischen Josgrund. Wie sie zu ihrer Tätigkeit kam, was sie bewegte, was die Auslöser waren und vor allen Dingen, was wir alle für einen Nutzen haben von den heimischen Kräutern, wenn wir sie anwenden, werden wir uns einmal die Mühe machen, uns in diese Welt ein bisschen zu vertiefen. Das erfahren wir gleich im nachfolgenden Gespräch. Im Gespräch der nächsten Woche empfange ich die Grafikerin und Autorin Beate Trautmann. Sie hat ein wunderbares Buch geschrieben mit dem Titel Ideenstreifzug, Kreativspaß mit Fundstücken aus der Natur, die sie bei ihren vielen, vielen Wanderungen gefunden hat, die sie verarbeitet hat und über die sie in jahrelanger Arbeit, in einer filigranen, wirklich unglaublichen, detailversessenen Arbeit ein Buch zusammengestellt hat, das ich euch in der nächsten Episode vorstellen möchte. Es geht darum, nicht nur einen besonderen Blick für die vielen, vielen Schätze in der Natur zu bekommen, sondern auch dazu anzuregen, sich häufiger in die Natur zu begeben und eventuell auch mal die Augen mal ein bisschen mehr aufzumachen, eventuell auch mal so ein bisschen ins Kreative zu kommen. Aber was es genau, um was es sich dabei genau dreht, was genau der Schwerpunkt der Arbeit von Beate Trautmann ist, das verraten wir euch in der nächsten Episode in der kommenden Woche. Nun aber hinein in das Gespräch mit Jutta Röder und nicht vergessen bitte, wenn ihr diesen Podcast unterstützen möchtet, wenn er euch gefällt, dann tut mir den Gefallen und liked ihn, abonniert ihn bei YouTube, bei Spotify oder bei Apple Podcasts oder schreibt auch mal eine Kritik, natürlich über eine positive und 5 Sterne würde ich mich am meisten freuen. Negative Kritik bitte direkt an mich, denn dann kann ich am ehesten auch was dran ändern und den Podcast weiter verbessern. Ich bin ja lernwillig. Jetzt aber erstmal hinein in die aktuelle Folge. Viel Spaß mit dem Gespräch mit Jutta Röder. Los geht's.
Walkman, der Podcast, der Motivation gibt für ein Leben in Gesundheit und Bewegung. Idee, Konzept und Moderation Ralf Baumgarten. Der Journalist, Trainer und Coach nimmt euch mit auf die Reise runter von der Couch hinein in ein gesundheitsbewusstes Leben in Bewegung.
Jutta Röder ist mein heutiger Gast im Walkman Podcast. Jutta Röder ist Phytotherapeutin, auf Deutsch umgangssprachlich Kräuterfrau. Kräuterspezialistin. Das machen Sie schon seit knapp 15 Jahren hier im hessischen Randgebiet zum Bayerischen Spessart, im Josgrund und in Bad Orb. Wie kommt man denn auf die Idee, sich mit Kräutern so intensiv zu befassen und eine Ausbildung zu machen zur Phytotherapeutin? Was genau ist denn Phytotherapeutin? Also ich wusste es auch nicht, bevor ich es nicht nachgeschlagen habe. Schön, dass Sie da sind. Hallo und willkommen im Podcast.
Ja, hallo, Herr Baumgarten. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und um Ihre Frage zu beantworten, es war bei mir so, dass ich einen Burnout in Kombination mit Angst- und Panikattacken hatte. Das war 2006. Und da habe ich natürlich chemische Medikamente genommen und habe aber das dann irgendwann ergänzt mit den Notfall-Bachblüten, die es in Tropfsform gab oder aber halt auch so als Tropfen. Und habe festgestellt, dass die mir in Notfällen tatsächlich immer sehr gut geholfen haben. Und irgendwann habe ich dann hinterfragt, was ist hinter den Bachblüten, was steckt dahinter?
Muss ich ganz dumm fragen, Bachblüten, was genau ist das? Sind das irgendwelche Pflanzen, die hier bei uns regelrecht im Bach wachsen? Oder wo kommt denn der Name Bachblüten her?
Ja, Bachblüten, das hat der Dr. Bach sozusagen erstellt. Das sind Blütenessenzen, die werden so hergestellt, das habe ich tatsächlich auch mal selbst gemacht. Man nimmt die Blüte einer Pflanze, legt sie in Quellwasser in einem Glasgefäß in der Sonne, stellt das Ganze neben die Pflanze und lässt es so 1-2 Stunden da stehen. Und dann nimmt man die Blüte wieder ganz sachte heraus. Und das ist sozusagen die Urtinktur der Bachblüte. Und das kann man dann tropfenweise in Wasser reingeben, natürlich in Quellwasser, das Ganze mit Alkohol konservieren. Und dann habe ich meine eigene Blütenessenz hergestellt.
Ich frage für einen Freund, was für ein Alkohol?
Das weiß ich jetzt auch selbst nicht.
Okay.
Aber müsste ich gucken, ich habe mir das zu Hause aufgeschrieben, das habe ich auch nur 2-mal gemacht, wo ich gedacht habe, so das Johanniskraut ist ein schönes Kraut, was man nutzen kann. Das hat ja schon sowieso die Sonnenenergie in sich. Und
das gilt ja auch als so eine Art Wunderwaffe, das Johanniskraut. Ne?
Ja,
und
ist
wächst
tatsächlich
praktisch überall direkt am Wegesrand und im Wald auf der Wiese.
Genau.
Also wenn man genau hinguckt, sieht man das ja überall. Aber es ist eine vollkommen verkannte Pflanze eigentlich, ne?
Mit, ja, also genau.
Von der Wirkung her, von der Kraft.
Auf alle Fälle. Das ist für mich eine der schönsten Pflanzen. Also für mich sind generell alle Kräuter wie kleine Wunder. Jede Pflanze hat irgendwas Spezielles, womit sie auf sich aufmerksam macht. Sei es die Blüte, sei es irgendwas am Wuchs, sei es sonst irgendwas. Ja, der Geruch, der Geschmack, da wo sie wächst, wie sie wächst. Ja, wenn man sich damit beschäftigt, findet man heraus, dass es wirklich ganz tolle Wunderwerke der Natur beziehungsweise vielleicht auch durchaus von Gott sind.
Und jetzt aber nur von der Erkenntnis her, dass da doch einiges mehr dahinter steckt, als man vielleicht so gemeinhin erstmal glaubt, hinter diesen, ja, all diesen Pflanzen, dann zu sagen, ich mache jetzt eine Ausbildung, ist doch schon mal ein Schritt. Hatten Sie sich dann vorher schon irgendwie mit reingekniet? Oder da war ja bestimmt irgendwie noch eine Entwicklung dazwischen, zwischen der Erkenntnis, Bachblüten bringen sehr viel und da ist mit Sicherheit mehr dahinter, bis hin zu dem Punkt, dass ich gesagt habe, ich mache jetzt eine ganze Ausbildung, weil die ist ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie an einem Wochenende von Freitag bis Samstag oder so passiert. Das ist ja aber eine relativ umfangreiche Ausbildung. Ne? Wie haben Sie sich da reingekniet? War das so ein Learning by Doing oder erstmal bevor die Ausbildung kam oder einfach oder die Erkenntnis, ich wohne jetzt hier sowieso im Josgrund mitten in der Natur und bin umzingelt von allem, was mir letztendlich gut tut und gut ist für die Gesundheit? Oder wie kam das?
Ich glaube, das war so ein kleiner Werdegang. Das war tatsächlich die Bachblüten wirken. Ne? Manche glauben ja nicht dran und mein Mann sagt immer so schön, der Glaube versetzt Berge, aber ist ja egal, Hauptsache es wirkt. Dann habe ich gesagt, okay, die Natur steckt dahinter. Und damals war das so chemische Medikamente oder aber natürliche Medikamente. Und natürliche Medikamente waren aber eher so die Homöopathie. Das war so geläufiger, sage ich jetzt mal. Mhm. Und da war ich bei der Volkshochschule in Gelnhausen und habe erst mal einen Homöopathiekurs besucht. Und dann ging das so los, so von wegen Ähnliches mit Ähnlichem. Und da muss man so ein bisschen gucken. Und ja, ich habe so währenddessen, alle Kügelchen sehen gleich aus, haben alle den gleichen Geschmack. Und das war für mich so irgendwie, wo ich gedacht habe, so ja, das ist ganz nett, aber irgendwie spricht's mich jetzt vom Bauchgefühl her nicht wirklich an. Und dann sagte eine Freundin, du, guck doch mal da und da gibt's auch einen Kräuterspaziergang. Und da habe ich auch erst den Einstieg über die VHS gehabt, dass ich gesagt habe, okay, da gibt's einmal 4 Termine zusammen. Das waren 2-mal Kräuterspaziergänge, 1-mal Kochen mit Kräutern, dann auch 1-mal Tinkturen und Honig selbst herstellen. Und da habe ich gesagt, oh, da hast du schon mal so einen kleinen Einblick. Und da kannst du schon mal gucken, was das überhaupt ist. Am Anfang war ich total überfordert, weil ich mich tatsächlich vorher in keinster Weise mit Kräutern oder auch solchen Sachen beschäftigt habe oder auch mit der Heilwirkung von Kräutern. Und das ist immer so eine Sache bei den Kräuterspaziergängen, ich sag mal, ich kann es ja jetzt aus der Erfahrung heraus sagen, man hat nicht nur Anfänger in der Gruppe, die gerade mit einem läuft, sondern es sind auch Menschen dabei, die halt schon sehr viel Erfahrung damit haben. Und wir sind da so spazieren gegangen, ich habe versucht, mir so viel wie möglich zu notieren und es war aber wirklich sehr viel, die Eindrücke, die Gerüche. Und ich habe aber für mich gleich am Anfang gemerkt, es ist mehr für mich, weil es werden alle Sinne angesprochen. Das heißt, ich schaue mir das Kraut an, das Kraut hat ein Aussehen und ich kann von mir aus sagen, okay, das gefällt mir oder das gefällt mir jetzt nicht so gut oder es ist normal, ne? Mhm. Und da habe ich schon mal das Erste. Das Zweite ist, ich zerreibe es in meinen Händen und habe einen Geruch dazu. Der kann für mich persönlich sehr gut sein, wo ich sage, oh, das riecht aber total klasse. Andere wiederum riechen das gleiche Kraut und sagen, oh, das ist aber jetzt nichts für mich. Und das war ja schon wieder eine gewisse Herausforderung für mich, ne, wo ich dann gedacht habe, oh, warum reagieren denn die Menschen so anders? Also ich habe das dann immer so ein bisschen nebenbei mitbeobachtet. Dann ging es natürlich auch ums Schmecken. Wir haben dann auch probiert. Wir haben also nicht nur gerochen, sondern wir haben auch probiert. Und da hat dann wieder jeder seinen eigenen Geschmack. Der eine mag bitter lieber, der andere mag lieblich, der eine mag gerne Blüten, andere mögen Pflanzen gar nicht probieren. Weil sie sagen, es ist mir komisch, sowas jetzt in den Mund zu stecken. Und
da ist eine gewisse Scheu zu überwinden erstmal.
Ja.
Da haben viele Leute Probleme mit. Entschuldigung, ich muss jetzt unterbrechen.
Ja, um Gottes Willen.
Wie ich ja zum Beispiel in der Ausbildung war zum Waldbademeister, da kriegen ja auch viele Leute noch immer einen Lachkrampf, wenn sie sowas hören. Aber macht ja schon Sinn. Da hatten wir damals auch so Probestunden im Wald und haben dann uns so durch diverse Blätter auch dann durchprobiert. Mhm. Birken und Buchen und was da so halt gerade im Frühjahr dann wächst, so März, April, was auch dann noch essbar ist, weil es halt noch vom Blatt her, von der Substanz her noch relativ weich ist und nicht zu sehr dann verhärtet. Mhm. Oder auch dann durch diverse Nadeln, also von Tannen oder Fichten oder sowas, ne? Und dann, dass man erstmal dann merkt, kommt ja kein Mensch auf die Idee, wenn er durch den Wald geht. Ich beiß jetzt mal ganz kurz hier in so ein paar Fichtennadeln rein. Mhm. Was für Nadeln kann man dann essen? Was haben die für einen Geschmack? Mhm. Zu welcher Jahreszeit? Und dann stellt man auf einmal fest, man beißt so in diesen Spitze von diesen Fichtennadeln rein. Mhm. Und das, wenn man die Augen zu hat und sich darauf einlässt, das schmeckt ja dann nach Zitrone. Mhm. Da kommt doch kein Mensch drauf,
ja,
oder?
Ja. Und genauso ist es halt bei den Kräutern. Also ich sehe das bei meinen Kräuterspaziergängen. Es ist für mich immer so ein Erlebnis. Also jeder Kräuterspaziergang ist an sich ein Erlebnis. Aufgrund dessen, wie gesagt, die unterschiedlichen Leute, die unterschiedlichen Erfahrungen. Und ich bitte tatsächlich auch am Anfang eines jeden Kräuterspazierganges, wenn jemand Erfahrungen schon mit Kräutern gemacht hat, diese den anderen, wenn er möchte, mitzuteilen. Es ist nämlich eine ganz einfache Sache. Kräuter haben ihre Heilwirkung, aber wir sind alles Unikate. Das heißt, sie reagieren anders auf irgendwelche Sachen als ich. Und ich finde es dann immer sehr spannend, weil ich kann ja nicht jede Krankheit bekommen, die jetzt ein Kraut heilen kann, nur um zu gucken, ob es wirklich wirkt. Und deswegen bin ich immer, sehr, sehr dankbar, ne? Als kleine Anekdote, meine Schwiegermutter hat Herpes. Mhm. Und ich hatte irgendwo gelesen, dass die Braunelle...
Ich hoffe, die guckt jetzt nach hinten aus dem Podcast, nicht?
Ja gut, den hatte sie ja sowieso. Also den hat sie ja nicht wegen mir gekriegt. Aber sie war dann halt die Probandin, wo ich gesagt habe, okay, ich habe gelesen, die Braunelle hilft bei Herpes. Und habe daraus eine Salbe gemacht, habe ihr die gegeben. Da sagt sie, sie ist nicht so ganz zufrieden. Okay, dann habe ich irgendwo gelesen, dass die Zitronenmelisse auch sehr gut ist, weil sie das Immunsystem aufbaut, aber auch beruhigend wirkt. Und dann habe ich die zwei einfach kombiniert. Propolis mache ich sowieso ein bisschen in die Salbe rein. Also von daher, wenn mehrere Leute in die Salbe reingreifen, dass halt keine Bakterien oder Viren da sich weiter übertragen. Und dann hat sie getestet und dann sagt sie, ja, besser, aber noch nicht so wirklich. Dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich den Anteil einfach verändern. Und so kam ich dann irgendwann auf die Rezeptur, die ich jetzt immer jedes Jahr mache oder auch für Freunde mache und denen das dann schenke.
Habe ich jetzt diesen Punkt verpasst? Sie stellen ja auch die Salben selbst her.
Ja, genau.
Okay, den Punkt, also entweder habe ich...
Ich hatte es nicht erwähnt.
Genau, wir hatten ja schon ein Vorgespräch und im Vorgespräch hatten wir über einiges gesprochen, beziehungsweise telefoniert.
Genau.
Und da kam das drin vor mit dem Balsam, die Welt der Balsame und so weiter und so fort. Aber sie stellen die Salben auch selbst her.
Ja, genau.
Und die sind im Endeffekt dann auch angepasst, so ein bisschen. Also gut, das war jetzt natürlich, das machen sie wahrscheinlich nicht für jeden, der bei ihnen an der Wanderung mit teilnimmt. Dann haben sie 10, 15 Personen, die mitgelaufen sind. Und dann stellen sie für jeden dann die eigenen Salben her. Glaube ich ja noch nicht ganz. Das wäre ja Das wäre ja mal eine richtige Aufgabe, ne? Ja. Also eine langfristige Aufgabe. Aber jetzt wie in so einem speziellen Fall. Also und dann können Sie das richtig an den jeweiligen, an das Gegenüber dann anpassen.
Ja, ich probiere dann, also sie muss halt immer wieder ausprobieren, aber so Herpes, der kommt ja auch recht regelmäßig und da war das dann recht schnell, wo ich dann gesagt habe, okay, prozentual der Anteil muss nur verändert werden und irgendwann sagte sie, die ist gut, die hilft sofort. Und das Interessante ist, ne, also ich sag mal, natürlich deckt man nicht 100% der Leute ab, aber das en gros deckt man ab. Und ich glaube, das ist ganz schön, weil eine Freundin von mir hat auch Herpes und sie sagte, dann habe ich gesagt, ich bräuchte noch jemand, der das austestet. Und sie hatte schon zum Beispiel die ersten Bläschen. Und da sagte sie, du, ich habe die Salbe drauf gemacht und die Bläschen sind zurückgegangen und weggegangen. Und da stehe ich dann immer da, ne? Und bin immer, ja, das ist so für mich auch wieder wundersam, weil eigentlich geht das nicht.
Wie reagieren Sie dann? Sind Sie dann überrascht und nun überspielen?
Ja, natürlich. Nein.
Oder sind Sie nicht überrascht und tun dann machen dann auch überrascht?
Nein. Ich bin wirklich überrascht, ne? Weil man sagt ja immer so, ach, ein bisschen Kräutlein. Und ach, mal so einen Kräutertee trinken und ne, so vielleicht mal ein Bad nehmen oder irgendwas. Und die Erfahrung hat mir mittlerweile gezeigt, dass so ein bisschen Kräutlein sehr stark auf den Menschen wirken kann, also zum Positiven hin. Und dass Veränderungen vorkommen, wie jetzt da, wo die Bläschen wieder weggehen, ne, wo ich dann dastehe und selbst, wie gesagt, denke so, boah, ich habe nie gedacht, dass in dem Stadion das auch noch hilft, also Stadium. Mhm. Ne? Und oder so ein anderes schönes Beispiel war, es kam auch während der Kräuterführung jemand auf mich zu und sagt, du, ich habe vom Blinddarm her so von Kind auf noch so eine ganz lila blaue Narbe, die auch so erhaben ist. Und habe ich gesagt, ja, sie soll doch mal Johanniskrautöl drauf machen. Und da guckt sie mich an, da sage ich, Johanniskrautöl, das ist sehr gut für Narben, egal ob man jetzt frisch operiert ist oder irgendwas. Also da habe ich auch schon ganz viele Rückmeldungen, dass Ärzte sogar sagen, man sieht ihnen gar nicht an, dass sie erst vor 4 Wochen operiert wurden. Die Narbe sieht aus wie nach einem halben, dreiviertel Jahr.
Und aber warum? Was ist da drin in diesem Johanniskrautöl, dass es diesen Effekt hat?
Man sagt, das Johanniskraut hat die Sonnenenergie schlechthin. Es ist antiseptisch, antibakteriell, es ist zusammenziehend. Und man sagt aber auch, dass es die Nerven an den Narben wieder verbindet.
Ah, ja gut, das ist
also
ja,
es trinkt ja ein, das Öl.
Das habe ich auch. Ich habe ja auch eine Operationsnarbe, die ist jetzt auch schon, keine Ahnung, über 40 Jahre alt, 45 Jahre.
Ja.
Und da kam dann nochmal eine zweite Operation oben drüber, da wurde es nochmal getrennt. Da wächst natürlich nichts mehr zusammen. Na, also das aber genau das Gleiche, die Nerven sind getrennt, das Gewebe da unten ist natürlich auch entsprechend tot, sag ich mal. Das fühlt sich auch entsprechend an. Und die Narbe, wie Sie es auch eben gesagt haben, die ist natürlich auch, die ist nicht erhaben, die ist also nach innen gezogen. Das war eine relativ große Narbe. Und das ist mir dann nachher auch erklärt worden, dass wir jetzt halt auch unter anderem, weil halt da die ganzen Muskeln, also die Nerven halt durchtrennt sind und dann reicht nochmal nach der Heilung nochmal durchtrennt.
Ja.
Ein Jahr später. Und dann hat man halt sowas, ne?
Genau. Und die hat es dann ausprobiert.
Das war aber direkt danach, nach der Operation.
Nein. Die hatte als Kind die Operation, hat gesagt, sie hat die Narbe, also sie ist genauso alt wie ich. Und das müsste so um die 40, 43 Jahre her sein, wo die Operation war. Und da habe ich gesagt, probier's. Ich kann dir jetzt nichts sagen, weil die Operation schon so lange zurück ist. Und sie hat mir 4 Wochen später ein Foto geschickt und die war weiß und glatt. Und das sind so Momente, wo auch ich da stehe und sage, wow. Also, das kann man nicht begreifen.
Ich möchte nur mal ganz kurz was einschieben. Also wir geben hier keine Heilversprechen oder sonst irgendwas, um Gottes Willen.
Nein.
Also das ist jetzt nur was aus Ihrer eigenen Erfahrung heraus,
genau,
was Sie erlebt haben mit jemandem aus Ihrem Umfeld, dem
genau.
Sie halt diesen Tipp gegeben haben.
Genau.
Also ne, nicht, dass jetzt hier jemand dann auf irgendwelche Gedanken kommt und uns nachher hier also von daher.
Nein, um Gottes Willen.
Ist nur rein aus der Erfahrung
das raus. Das sind wirklich Erfahrungen, die ich gemacht habe und wir hatten es ja gerade von so Überraschungen.
Ich muss es einfach betonen.
Natürlich, ist auch ganz, ganz wichtig.
Sicherheitshalber, irgendwer steht immer auf der einem was Böses will.
Ja.
Die kenne ich genug.
Nein. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das sind aber so 2 Momente gewesen, ne, um die herausgepickt zu haben. die mich selbst sehr überrascht haben. Also die Heilwirkung der Kräuter, die Intensität. Mhm. Und das waren so Momente, wo ich dann auch nur staune und denke, wow, das ist Wahnsinn, was da passieren kann. Es muss nicht bei jedem passieren, aber bei den beiden ist es so gewesen.
Also das Johanniskraut gilt ja eh als so eine Art Wunderwaffe, die da in der Natur wächst. Was haben Sie denn noch für Erfahrungen gemacht von vielleicht Erfahrungen, mit denen Sie vorher so nicht gerechnet haben, die Sie auch so ein bisschen überrascht haben? Hm. Positiv überrascht, meine ich jetzt.
Ja, da gehe ich jetzt, also bleibe ich jetzt mal bei dem Johanniskraut. Hm. Wir haben bei der Ausbildung immer gesagt, dass man, also meine Lehrerin hat immer drauf geschworen, hat gesagt, also wenn sie auf eine einsame Insel müsste, Johanniskrautöl wäre in ihrem Paket drin. Man kann es innerlich nehmen. Also ich hatte schon mal jemanden, der bei mir gestochen wurde im Halsraum und derjenige hat es pur runtergetrunken und der Stich ist nicht angeschwollen, zum Beispiel. Aber ich weiß nicht, ob das also Zufall war oder was auch immer. Ne? Und ja, das Johanniskraut, sagt man, ist gut bei Verbrennung. Das ist sowieso eine sehr spannende Pflanze, weil ja, sie sorgt ja dafür, man kennt sie so eigentlich eher von dem Bereich, wenn ich jetzt so leichte Depressionen habe, nehme ich Johanniskraut. Mhm. Und wie wirkt die Pflanze? Sie wirkt dahingehend, dass der Körper die Poren öffnet und wir mehr Licht aufnehmen. Und durch das mehr an Licht geht es uns automatisch schon wieder ein bisschen besser.
Das wird ja heute, wenn ich hier rausgucke, wird das ja heute auch Sinn machen, viel Johanniskraut zu nehmen, damit das bisschen Licht zu uns durchkommt. Aber
das wäre gut, ja.
Macht ja auch Sinn. Ne?
Genau.
Aber davon abgesehen, jetzt mal den dummen Spruch zur Seite, macht das auch Sinn, das auch vielleicht verstärkt anzuwenden? Gerade jetzt auch wegen der fehlenden, das klingt jetzt vielleicht saublöd, das sollte ich vielleicht nachher rausschneiden, aber wegen dem fehlenden Sonnenschein, den wir jetzt im Herbst haben oder im Winter haben, vielleicht das Johanniskraut als so eine Art Verstärkung zu nehmen oder
Also ich denke, im Winter ist es generell wichtig, Vitamin D zusätzlich zu nehmen, egal wie oft man draußen ist. Weil das wird auch oftmals unterschätzt, wo jeder sagt so, oh ja, ich bin ja manchmal draußen und das reicht schon.
Nee, die Strahlung ist viel zu schwach, die kommt ja flach rein, der Winkel stimmt nicht und genau. Das bisschen, was sie da kriegen, das ist ja, deswegen war ja jetzt mein Überlegen, ja. zu Verstärkung eventuell oder als Booster.
Man muss das ein bisschen mit Bedacht wählen, also anschauen. Das Johanniskrautöl ist für solche Sachen gut. Zur Entspannung, wenn ich jetzt Massagen habe. Bei Verbrennungen soll das sehr gut sein. Das heißt, es könnte sich selber helfen, dadurch, dass ich meine Poren öffnen, bin ich ja lichtempfindlicher. Im Winter super praktisch, weil ich sage, ich nehme mehr Licht auf. Im Sommer ist natürlich da, sollte man vielleicht die Hände davon lassen, weil ich dann auch eher einen Sonnenbrand bekomme. Wenn ich dann
war mein Gedanke nicht ganz so falsch.
Ja, und wenn ich dann Sonnenbrand habe, könnte ich aber wieder Johanniskrautöl drausschmieren, weil das bei Verbrennungen gut ist.
Ah, okay.
Also es hilft sich theoretisch selbst. Mhm. Ne? Und praktisch hatte ich da in diesem Zusammenhang eine sehr schöne Erfahrung dahingehend. Ich habe mich mal verbrannt, ziemlich schlimm, beim Backen, was auch immer. Und hatte Johanniskrautöl zu Hause, habe das drauf gemacht, aber es wurde nicht besser. Und da habe ich gesagt, das gibt's doch gar nicht. Ne? Wir hatten das ja gesagt und es hat auch schon 1, 2, 3 Mal geholfen. Und an dem Tag hat es nicht geholfen. Und ich hatte aber auch Ringelblumenbalsam angesetzt. Und das Öl mit den Blüten stand also auf dem Herd. Und habe ich gesagt, okay, ich kann ja jetzt sowieso gerade hier nichts schreiben für meine Ausbildung. Dann mache ich halt die Salbe, also diesen Balsam fertig. Und beim Abfüllen fließt mir das Ringelblumenöl, das lauwarme, auch noch über die Verbrennung drüber. Und da habe ich so dagestanden in der Küche und muss erst mal wirklich grinsen. Ich meine, das hat noch mehr wehgetan, aber ich habe dann gedacht, so Frau Röder, fahren wir doch direkt ins Krankenhaus. Verbrennung Stufe 3 oder was auch immer, ne? War ja jetzt das Beste, was passieren konnte. Mhm. Im Endeffekt ist der Schmerz weggegangen. Mhm. Und das war eine Zufallsentdeckung von meiner Seite, wo ich gedacht habe, okay, du hattest Johanniskrautöl drauf. Das Ringelblumenöl ist drüber gelaufen und dein Schmerz hat da innerhalb von einer Minute aufgehört. Und seitdem mache ich diese Kombination immer als meine Verbrennungssalbe und habe das bei mir in der Küche stehen.
Ach was.
Ja. Okay. Mhm. Und ich weiß auch von einer Bekannten, die in der Gastronomie arbeitet, ne, die sagte mal, Jutta, mir ist das und das drüber gelaufen über die Hand. Und ich weiß, dass wer weiß, was passiert wäre. Und ich habe das Zeug drauf und es hat aufgehört, weh zu tun. Also das sind so spannende Dinge. Und weil wir vorhin hatten, das Johanniskraut vielleicht im Winter zu nehmen, da darf man wieder die Wirkung von Johanniskraut nicht unterschätzen. Das Johanniskraut ist so stark, dass es chemische Medikamente außer Kraft setzen kann.
Also zum Entgiften praktisch oder leitet es Stoffe, die im Körper nichts zu suchen haben, ab?
Genau das. Also alles, was okay. im Blut und so nichts verloren hat, das wird raus befördert. Mhm. Und da war mal ein riesen Tohuwabohu bezüglich der Pille, ne, dass da gesagt wurde, da muss man schon gucken, wenn man Johanniskraut nimmt, da also Rücksprache auf alle Fälle mit dem Arzt. Und das ist auch heute noch so, dass man auf alle Fälle mit seinem Arzt Rücksprache halten sollte bezüglich der Einheit, die man von dem Johanniskraut nimmt. Die meisten kaufen ja Fertigprodukte. Auf der einen Seite, klar, die stehen zur Verfügung, ich muss mir keine Arbeit machen. Aber man hört auch davon, dass man, wenn man Fertigprodukte zu sich nimmt, so komische braune Flecken auf der Haut bekommt. Und wenn man sich aber Johanniskraut im Sommer selber sammelt und das Ganze trocknet oder aber halt in Öl auszieht, dann passiert das doch weniger. Und da denke ich halt wieder bei diesen fertigen Präparaten, ich weiß nicht, ob da nicht bestimmte Teilsubstanzen nur extrahiert wurden von der Pflanze oder wie die das verarbeitet haben, dass halt der menschliche Körper auch da wieder unterschiedlich drauf reagiert.
Ihr Hausarzt knirscht er mit den Zähnen, wenn er sie sieht?
Nein. Nein.
Gut. Okay.
In keinster Weise. Er weiß genau, dass er mir erklären muss, wenn ich irgendwas nehmen soll, warum ich es nehmen soll. Nein, ich nehme sehr wenig. Meine Apotheke besteht tatsächlich im Moment aus alkoholischen Auszügen von Kräutern. Das ist meine Hausapotheke und wirklich nur, wenn jetzt Antibiotika oder irgendwas, da unterstütze ich dann halt mit meinen eigenen alkoholischen Auszügen.
Gut. Die Sendung heißt ja eigentlich, es geht um Kräuter und nicht nur ums Johanniskraut. Sie haben ja auch noch ein bisschen was mitgebracht.
Genau.
Da hinten, das ist ja so, was ist das? Ist das so die Hausapotheke oder was genau? Wie kann man das sich vorstellen, was Sie da alles?
Also hier habe ich mal was mitgebracht. Das ist das Johanniskrautöl. Hier ist Lavendel-Johanniskraut. Das kombiniere ich immer ganz gerne. Das ist zum Beispiel, wenn man sich jetzt irgendwie mal so entspannen möchte, beziehungsweise verkrampft ist in der Muskulatur oder aber auch in den Sehnen, dass man das draufschmiert und dass das Ganze dann einfach lockerer wird, weil beides wesentlich tiefer eindringt, das Lavendel auch durch die ätherischen Öle. Dann habe ich hier die Schafgarbenblütenessenz, das war das, was ich vorhin gesagt habe, die nach Bach-Methode gemacht wurde mit Quellwasser und auch in der Nähe von den Schafgarbenblüten. Dann habe ich hier zum Beispiel 9 Kräutertropfen, das ist das Rezept von meiner Ausbilderin damals, der Doris Krappendorf in Kötting, oben im Vogelsberg. Die hat da ihre Heilpflanzenschule gehabt, hat aber jetzt keine mehr, weil sie dann ziemlich krank geworden ist. Und dann habe ich hier noch, es hört sich so schön an, gell? Warzenbeck. Mhm. Das ist Schöllkraut mit Alkohol ausgezogen. Und dazu auch vielleicht eine ganz kleine Geschichte. Das Schöllkraut, das wächst ziemlich im Frühjahr und ist auch nicht wirklich mit anderen Pflanzen zu verwechseln. Das hat einen ganz gelben Saft. Und man sagt oft, wenn man jetzt draußen in der Natur ist, könnte man gucken, dass man das Schöllkraut nimmt und diesen Saft dann direkt auf die Warze drauf tut. Und ich sage dann bei meinen Kräuterspaziergängen immer, sie sollen das doch bitte auch irgendwie kombinieren mit dem Satz, schön, dass du da warst, aber du kannst jetzt auch gerne wieder gehen. Und das halt auch das Ganze bestreichen, okay, täglich zu machen.
Schöllkraut habe ich noch nie gehört. Wo finde ich das denn? Wie sieht das aus, beziehungsweise wo wächst das denn?
Schöllkraut wächst überall so ein bisschen am Rand.
Habe ich noch nie gehört.
Es blüht gelb. Und warten Sie mal, ich habe hier ein Bestimmungsbuch. Dieses Buch heißt, was blüht denn da?
Moment. Genau. Ja, haben wir.
Und da muss man allerdings, also das ist mein Klassiker, hier oben werden die Blütenfarben angezeigt. Und da hat man schon mal eine Einsortierung, okay, das blüht gelb. Und hier oben wird dann angezeigt, wie viele Blütenblätter die Blüte hat.
Aha, okay.
Und das geht von 4 Blütenblättern, fängt das an und geht dann über 5 Blütenblätter auf ganz viele Blütenblätter. Und was ganz wichtig ist...
Also
es besteht
auch dann so ein Einsteiger wie ich, der kommt also dann mit diesem Werk kommt er dann auch klar.
Bestens. Und vor allen Dingen, was wichtig ist, das gibt es als Fotoband und es gibt es aber auch mit Zeichnung, wie ich es jetzt hier habe. Mhm. Als Fotoband ist es so eine Sache, weil immer Fotos, die zeigen nicht unbedingt die Behaarung am Stängel. Und solche Kleinigkeiten, auf die es manchmal ankommt. Und hier sieht man ganz genau die Behaarung am Stängel, wo ist es, wie ist es. Und da habe ich zumindest mal die Zuordnung. Es zeigt mir auch gleichzeitig an, ist die Pflanze giftig? Ist sie leicht giftig? Weil das sind auch so Sachen, wo ich dann immer zu den Leuten sage, alles ab leicht giftig ist nicht unbedingt für die normale oder tägliche Nutzung gedacht. Und wie gesagt, die Zeichnungen sind sehr, sehr wichtig, weil man da halt alles andere sieht. Man kann es natürlich mittlerweile auch per Handy-App machen. Das geht auch.
Ich arbeite auch mit mehreren Handy-Apps, und also ganz unterschiedlich. Die meisten kommen dummerweise alle aus Amerika, weswegen ich so ein Problem dann auch habe mit dem Datenschutz, weil das da drüben ja alles ein bisschen anders und lockerer gehandhabt wird als hier. Und deswegen versuche ich die momentan so ein bisschen auszuklammern. Aber fürs Erste sind die eigentlich immer sehr, sehr schnell bei Lösungen. Das ist Schöllkraut.
Ja.
Okay, muss ich mal ganz kurz mal die Kamera mit beiholen. So sieht Schöllkraut aus.
Genau, das hat 4 Blütenblätter. Und wenn man da entweder ein Blatt oder aber den Stängel durchbricht, kommt gelber Blütensaft raus. Mhm. Und den soll man dann nehmen und auf die Warze drauf tun, direkt drauf träufeln oder drauf tupfen. Und das eine gewisse Zeit lang, am besten bei abnehmendem Mond. Und das sagt man immer so schön, weil bei abnehmendem Mond, alles was gehen kann, sollte man bei abnehmendem Mond anfangen. Das heißt, wenn man anfängt abzunehmen, zum Beispiel, sollte man bei abnehmendem Mond anfangen, weil es da leichter ist als bei zunehmendem Mond.
Sind wir jetzt schon in diesem Demeter-Bereich drin oder wo sind wir jetzt hier?
Ich kann es Ihnen nicht sagen, das ist aber, also das geht ja jetzt ums Loslassen. Ich möchte ja die Warze loslassen. Ne? Dann sagt irgendjemand mal zu mir, sagt er, ich möchte die loswerden, ich möchte die nicht loslassen. Da habe ich gesagt, na, Sie können sie auch verfluchen, vielleicht kriegen Sie noch 1, 2, 3 mehr. Ne? Aber, ja,
aus Trotz.
Ja, genau, aus Trotz. Aber es ist ja so, ich glaube, es ist einfach diese Anerkennung, okay, du warst da, du wirst gesehen. Und du wirst eine ganze Zeit lang gesehen und danach kannst du gehen. Und jetzt kommt dieses i-Tüpfelchen, mein Sohn, also der hat ja immer so früher seine Späße gemacht, ne? Lass mal die Mama machen und du machst deins, ich gehe trotzdem weiterhin zum Arzt und glaub an den Humbug nicht so wirklich. So, jetzt hatte der 17 Warzen am Fuß.
17?
Ja,
ist
Pubertät.
Auch, ja, ist natürlich auch eine Hausnummer, ne?
17. Ja, aber Pubertät, ne? Da hört man das eigentlich ganz oft, dass die Jugendlichen irgendwelche Warzen bekommen. Und naja, er hatte das so von mir gehört mit dem Schöllkraut und auch mit dem Spruch und hin und her. Und irgendwann kam er runter und sagte er so, Mama, ich weiß ja, dass du früher verbrannt worden wärst, ne? Und habe ich gesagt, die könnte durchaus möglich sein. Steht er so vor mir und sagt, ich habe jetzt aber trotzdem mal was ausprobiert. Und dann sage ich so, was hast du denn ausprobiert? Und da sagt er, ja, ich habe einfach mal meine Warze besprochen. Du hast doch dann neulich gesagt, da muss man so einen Spruch sagen. Und den hatte ich mir gemerkt und ich habe mir dann überlegt, was kann mir Schlimmes passieren? Eigentlich gar nichts. Und dann habe ich das ausprobiert und er hat allein durch Besprechen der Warzen die 17 Warzen weggekriegt. Der hat nichts drauf gemacht. Und das ist, also das manche
sind,
das kennen...
sind wir aber schon so ein bisschen in dem Bereich vom Esoterischen drin, oder? Aber
soll ich Ihnen was sagen? Das war früher, ich weiß nicht. Also ich kriege oftmals von meinen TeilnehmerInnen die Rückmeldung, dass es früher speziell oder fast in jedem Dorf Leute gab, die Warzen besprochen haben.
Ach.
Ja. Und das ist nichts Esoterisches. Das waren alte Frauen, ne, die einfach nur diese Sachen besprochen haben und die sind dann verschwunden. Ich weiß nicht, ob das Kräuterfrauen waren oder was auch immer, aber es waren, ja, ältere Damen, die in den Ortschaften waren. Ja. Also die haben wahrscheinlich auch zur richtigen Zeit gelebt, dass sie überlebt haben. Aber ja, sie haben es gemacht.
Also hier, die Hexenverbrennungen waren ja hier in der Gegend auch relativ häufig.
Ja.
Wahrscheinlich werden die diese Zeitalter nicht überlebt haben oder werden da mal eine Pause eingelegt haben müssen. Ne?
Ja, aber das gab es schon immer. Also wie gesagt, meine TeilnehmerInnen, die geben mir diese Rückmeldung. Und ich finde das immer wieder sehr, sehr spannend. Ne? Weil man hört es oder auch so Sachen, man liest was im Buch. Und ja, ich weiß es nicht. Ich lese mir das dann immer durch und denke dann so, ah, das hört sich aber für mich jetzt so ein bisschen skurril an. Ne? Also bei manchen Sachen, wo ich dann sage, das kann ich mir jetzt nicht wirklich so von den Inhaltsstoffen und so kann ich mir nicht unbedingt erklären. Und aber auch die Erfahrungen haben mir gezeigt, dass manche Pflanzen bei Krankheiten oder bei Sachen helfen, bei Ausschlägen, was auch immer, die in keinem Buch zu finden sind.
Das. Also ich möchte es ja auch nicht widersprechen.
Nein.
Ich meine nur, weil wir uns das heute nicht erklären können,
ja,
warum irgendwas auf diese Weise funktioniert, heißt es ja noch nicht, dass es nicht funktioniert. Wenn es in dem Fall funktioniert hat, im Endeffekt geht es ja darum, das, was rauskommt.
Ist das Endergebnis,
ja,
gell?
Das Endergebnis, das ist ja wichtig. Ne? Und wie wir da hingekommen sind, letztendlich ist ja wurscht. Wenn wir das heute nicht erklären können, vielleicht können wir es ja in 10 Jahren erklären oder in 20, keine Ahnung, aber hat ja damit nichts zu tun. Tut ja nichts zur Sache.
Ja.
Es geht ja um das Ergebnis.
Genau, und das ist aber das Spannende auch bei den Kräutern. Also man lernt irgendwie nie aus. Ne? Das ist so, ja, man kann sagen, also wir haben damals bei der Ausbildung gesagt, wer anfangen möchte, der sucht sich einfach mal einen Weg, vielleicht auch wenn man einen Hund hat, dass man immer die gleiche Gassi-Runde geht. Und dann guckt man mal so rechts und links, was da so alles blüht. Und dann kommt wieder dieses Bestimmungsbuch. Ne? Da steht ja, was blüht denn da? Das habe ich dann immer mitgenommen und habe gesagt, okay, ich bestimme jetzt erstmal die Pflanzen. Und dann gucke ich, wie die Natur sich über den Jahreslauf verändert. Weil was ich Anfang Mai zum Beispiel finde, finde ich teilweise Ende Mai nicht mehr. Das macht nur Anfang Mai auf sich aufmerksam. Und dann finde ich die Pflanze. Genauso wie der Löwenzahn. Das kann vielleicht jeder am besten nachvollziehen. Der Löwenzahn, das gibt 3-4 Wochen, wo der Löwenzahn unwahrscheinlich präsent ist. Wo man manchmal an irgendwelchen überdüngten Äckern vorbeikommt, ne, und denkt so, wow, oder Wiesen vorbeikommt. Und da ist alles gelb. Und ja, und irgendwann ist der Löwenzahn weg, also die Blüte. Ne? Und
ja, aber, Entschuldigung, aber dann die Blüte ist aber nur dann weg, wenn ich vorher über die Wiese gelaufen bin mit meiner Partnerin, weil wir dann, 500 Blüten, ein Glas, ein großes Glas Löwenzahnhonig, ne? Und der ist lecker.
Ich weiß, davon habe ich auch ein Glas dabei.
Sehr gut.
Aber das Spannende ist halt wirklich, nein, die Pflanze, die blüht dann nicht mehr.
Mhm.
Und genauso ist es mit anderen Pflanzen. Das heißt, das ist der Jahreslauf. Und es ist so, dass ich natürlich bestimmte Sachen im Herbst nur finde. Ne? Aber ich muss mir auf diesem Weg, muss die erst mal blühen, dass sie auf sich aufmerksam macht. Und dann sehe ich, ah, da ist die. Dann kann ich die aber auch über das Jahr hinweg nutzen, weil ich weiß, sie wächst da. Aber ich muss sie vorher zu 100% sicher bestimmt haben. Das ist generell die Grundvoraussetzung und die höchste Regel, die man so zur Kräuterverarbeitung hat.
Das Gespräch hatte ich hier auf der Couch vor 3 Monaten mit der Doris Kreisel ähnlich. Da ging es aber ums Pilze sammeln.
Ja, ist genau
das Gleiche. Und die Aussagen waren jetzt also fast identisch,
ja,
ne, die Sie jetzt gemacht haben.
Ja, weil ich sag mal, es gibt manche Sachen, die man verwechseln kann, ne? Und es gibt manche Sachen, die probiert man nur einmal. Mhm. Und das sind diese Momente, wo ich dann immer sage, man sollte Respekt vor den Kräutern haben, auch vor ihrer Heilwirkung. Und jetzt gehe ich nochmal in den Bereich, den sich vielleicht der eine oder andere ja nicht erklären kann. Aber wir haben bei der Ausbildung, hat die immer gesagt, geht zu den Pflanzen und redet mit ihnen und sagt ihnen, wofür ihr sie nutzen möchtet. Und natürlich nie alle auf einmal ernten, sondern immer was stehen lassen. Man muss so ernten, dass man nachher gar nicht sieht, dass man geerntet hat. Und dieser eine Weg, der ist halt auch wichtig, dass ich sehe, welche Felder werden gedüngt? Wo wird auf einmal irgendwo was angebaut? Wo wird vielleicht, wo hat der Besitzer gewechselt? Ne? Das hatte ich dann durchaus auch schon, wo ich gesagt habe, vorher war die ganze Wiese mit ganz vielen Wildkräutern gespickt. Auf einmal hat der Besitzer gewechselt und der hat dann erstmal schön gedüngt, gemacht, getan, ne? Unkrautvernichtungs- und Mittel eingesetzt. Und das sind natürlich so Sachen, die kriege ich nur mit, wenn ich weiß, wie es vorher war, wenn ich diese regelmäßigen Gänge mache.
Auf den Wiesen, auf denen Sie auch unterwegs sind, oder auf den Nachbarwiesen? Weil gerade diese Unkrautmittel, die wirken sich ja auch auf die Nachbarwiesen aus, weil die ja, die bleiben ja nicht da, die werden bestäubt, das geht über den Regen und was weiß ich was. Und das geht ja dann teilweise viele, viele, viele Meter weit in die Nachbargrundstücke mit rein.
Ja. Yeah.
Also heißt also auch selbst, wenn Sie jetzt ein Nachbargrundstück haben und der Kollege nebendran hat dann ordentlich da was draufgegeben, um halt entweder die Schädlingspflanze, in Anführungszeichen Schädlingspflanze.
Ja, genau, hört sich schön an.
Ne, hört sich gut an, wegzukriegen oder so, das kriegen Sie ja alles mit auf ihr Grundstück mit drauf oder auf die Wiese, auf der Sie dann unterwegs sind. Ne?
Genau, nein, ich gehe meistens bei uns im Josgrund und da direkt.
Das ist keine bezahlte Werbung für den Josgrund,
nein. Das ist so direkt an dem Bachlauf entlang. Und das ist so untere Naturschutzbehörde auch. Also da wird.
Ich frage mal doof nach. Das ist jetzt ja. In Burgjos direkt da hinten, wo auch dann Naturpark Spessart so sein Domizil hat. Oder da gibt es ja ein paar sehr schöne Wege dann auch am Bach lang. Und das zieht sich ja ewig weit bis in die Nachbargemeinden. Das ist ja ein tolles Gebiet da hinten. Ne?
Ja.
Da meinen Sie jetzt, oder?
Nein, ich meine jetzt in Oberndorf selbst. Da gehe ich in die Wiesen rein.
Ah, okay.
In die Wiesen selbst rein und halt unten in diesem Nassbereich oder wo immer genug Feuchtigkeit auch ist. Oder aber ich habe mir natürlich auch ganz, ganz viel mittlerweile in den Garten geholt. Weil ich dann sagen kann, ich weiß, dass ich hier nichts spritze, ich weiß, dass meine Nachbarn nichts spritzen. Da unser Garten ziemlich groß ist, habe ich, wir enden also auch an einem Bachlauf, wir haben einen Teich, wir haben schattige Bereiche, wir haben einen Hang, der steinern ist. Das heißt, ich kann den Pflanzen eigentlich so alles bieten an Untergrund, den sie so brauchen. Und da wir sowieso mit der Pflege dieses großen Gartens nicht wirklich hinterherkommen, also mein Mann und ich, seit der Schwiegervater verstorben ist, ist es spannend zu beobachten, da kommen auch andere Pflanzen auf einmal von alleine. Und das haben wir aber auch immer in der Ausbildung gesagt. Wir haben immer gesagt, die Pflanzen bieten sich uns an. Meine, also die Frau Krappendorf ist sogar so weit gegangen, dass sie gesagt hat, wenn der Besitzer eines Hauses wechselt, wechselt das Unkraut im Garten.
Ah, ja, okay.
Weil die Pflanzen sich dem Besitzer anbieten. Und das finde ich halt ja, dadurch, dass es nicht mehr gepflegt wurde. Ich habe zum Beispiel mir irgendwann mal Bärlauch geholt. Ne, und der Schwiegervater wusste genau, okay, da wächst das. Und ganz drumherum hat er immer dann mit dem Rasentrimmer gemäht. Und ich habe mich gewundert, dass der Bärlauch nicht mehr wird. Und mittlerweile weiß ich aber, klar, der hat ja immer die kleinen neuen Pflänzchen mit abgemäht. Wie sollte der denn da kommen? Also der ist immer schön in seiner Rundung drin geblieben. Und seit er nicht mehr da ist, verbreitet er sich auf einmal überall.
Ja,
ne, und kommt den ganzen Garten.
Habe ich bei mir im Garten auch gemacht. Ich habe mir also auch den Bärlauch geholt, von einem Nachbargrundstück, wo er halt eifrig wächst. Und wir haben ja so ein paar verwilderte Grundstücke hier, so 200-300 Meter direkt von hier entfernt. Und habe dann halt die eine oder andere Pflanze mal mitgenommen und habe dann einfach die versuchsweise mal an unterschiedlichen Plätzen im Garten neu eingepflanzt und dann mal geguckt, wo wächst was. Und da war tatsächlich, wie Sie es eben auch sagen, natürlich die eine Stelle, die ich wirklich komplett außer Acht gelassen hatte, weil ich auch dachte, okay, das ist jetzt hier zu dunkel, zu schattig, das hättest du dir mal sparen können. Pustekuchen, da kommt der wie verrückt. Und an den anderen Stellen, wo ich dachte, okay, da hat er noch ein bisschen Sonne, da hat er dies oder das, ist relativ geschützt, tut sich gar nichts.
Ja.
Na? Also der ist da schon ein bisschen schnäubisch, ein bisschen wählerisch. Ne,
der Ja, ich glaube, der mag das ganz gerne so ein bisschen unter Laubbäumen. Ne, die so ein bisschen Licht dann sind im Frühjahr noch. Und
genau. Richtig.
Das Mager.
Ist es da hinten auch.
Genau, ja. Das Mager sehr, sehr gerne. Mhm. Und das sind halt so Sachen, ne? Bei uns, wie gesagt, da kommen Sachen, wo ich dann selbst erstmal wieder bestimmen muss, also wo ich dann denke so, oh, das war aber letztes Jahr hier noch nett. Ne? Vor 2 Jahren fing das an, vor 2 oder letztes Jahr, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Wächst jetzt auf einmal Baldrian bei uns. Aber den hatte ich mir mal gewünscht. Mhm. Also ich hatte mir den gewünscht, weil ich gedacht habe, oh, Baldrian hätte es ja auch ganz gern mal zu Hause, um einfach die Pflanze besser kennenzulernen. Das ist natürlich auch der Vorteil, wenn ich sie im Garten habe. Dann laufe ich immer wieder dran vorbei, ne? Und sehe, wie sie wächst. Oder wie pflanzt sie sich fort. Das hört sich jetzt komisch an, aber manche bilden ja die Rhizome und, ne?
Das hört sich für mich gar nicht komisch an.
Genau. Und manche findet man da hinten wieder, obwohl sie hier vorne waren. Und ja, und das ist für mich auch eine sehr spannende Erfahrung, um einfach mal zu gucken, wie wächst er, was macht er. Er riecht ja auch ganz schön. Und ja, und so sammelt man auch wieder in diesem Bereich Erfahrung, wo ich dann denke, ach, vielleicht sitzt ja doch einer irgendwo da oben und denkt, ach komm, gib der mal eine neue Pflanze, dass die wieder was,
ja, hat, was zu tun hat.
Genau, womit genau. Sich beschäftigen kann.
Bevor das jetzt hier von der Zeit her ein bisschen ausartet, Sie haben ja noch ein bisschen was mitgebracht.
Genau.
Und stundenlang konnten wir uns unterhalten, aber ich würde sagen, gehen wir doch mal die Punkte mal so einzeln durch.
Ja.
Was haben wir denn jetzt hier? Jetzt haben Sie hier so Ihre Best-of getrocknet oder was ist das?
Also hier vorne habe ich jetzt ein Herbarium.
Ah, okay.
Das ist ganz gut, wenn man zum Beispiel jetzt Vorträge hält. Durchaus sind die ja nicht unbedingt immer nur im Sommer, wo ich auf irgendwas zurückgreifen kann. Und dann lege ich diese Sachen aus, damit die Leute überhaupt mal einen Eindruck haben, wie die Pflanze aussieht. Mhm. Ne? Auch wenn jetzt hier gerade Löwenzahn, da müsste man meinen, die meisten Leute kennen das. Ja, aber nachher, wenn der Löwenzahn verschwindet, kommen wieder gelb blühende Pflanzen. Und die sehen so ähnlich aus wie der Löwenzahn. Und dann fängt das schon an, dass die ein bisschen in Straucheln kommen, wie oder wo. Spitzwegerich ist natürlich auch eine wunderbare Sache. Der hat so lanzettenartige Blätter. Und was beim Spitzwegerich sehr auffällig ist, der hat hinten auf der Rückseite, hat er wirklich so ganz dicke Blattadern, woran man das erkennen kann. Mhm. Der Spitzwegerich ist auch etwas, was ich oftmals den Kindern, ich arbeite ja auch noch im Kindergarten, was ich denen versuche immer zu zeigen, weil der Spitzwegerich für unterwegs sehr, sehr gut ist. Mhm. Wer hier in Bad Orb schon mal spazieren gegangen ist, im Moment etwas liedschäftig, aber die Kräuterhilfeinseln, das war mal so ein Projekt von der Kreisrealschule. Und da haben wir zum Beispiel den Spitzwegerich mit reingenommen und haben eine kleine Beschreibung dazu getan, worauf steht, dass man den halt anribbeln soll und dass man den auf Stiche, Brennnesselpusteln, Sonnenallergie, auf alle Ausschläge, die man so hat, dass man den da drauf machen kann. Und da ging es uns zum Beispiel auch hauptsächlich drum, dass die Leute die Pflanze zu 100% kennenlernen, wenn sie da spazieren gehen. Dass sie zu 100% wissen, vor diesem Schild ist genau diese Pflanze. Irgendjemand sagte nämlich mal, ja, der Spitzwegerich, der ist auf jeder Wiese. Stimmt. Wer ihn kennt, findet ihn. Wer ihn nicht kennt, findet ihn.
Aber im Endeffekt wächst er wirklich praktisch überall.
Ja, aber wer ihn nicht kennt, ist am Anfang unsicher. Ne? Selbst wenn er das jetzt mal beim Kräuterspaziergang gesehen hat, das erste Mal. Und dann ist er trotzdem noch unsicher. Und so wusste ich genau, okay, diese Inseln sind da. Die wurden dann unter anderem hier unten bei dem Spielplatz installiert. Also
diese Inseln, das muss man jetzt erklären, das sind ja große Holzkästen im Endeffekt.
Genau.
Wie so eine Art, also so ein kleineres Hochbeet. Wie hoch sind die? 40, 50 Zentimeter? Also
so 50
ungefähr,
Zentimeter ungefähr, ja.
Ungefähr. Und dann ist dahinter noch ein größeres Schild angebracht mit einem Plakat oder einer Platte, auf der halt dann erläutert wird, was man in diesem Beet, in dieser Insel, also
ja, ne, wir haben
nicht,
das halt
nicht, dass Insel, die ganzen, ja, Leute, die das jetzt hören und sehen, dass sie verzweifelt im Orbach rumlaufen und dann diese Inseln suchen. Also die stehen am Wanderweg, der direkt neben dem Orbach ist,
genau,
hinten am Barfußpfad.
Genau.
Da haben wir nochmal ein bisschen Werbung hier für unsere Schmuckstücke, die wir hinten haben. Also am Barfußpfad, am Weg zwischen, also ein Bach kommt zuerst in der Regel, ist der Bach, dann kommt der Wanderweg, der dann 3-4 Meter entfernt. Und dann also haben wir halt an ausgewählten Stellen ihre Inseln.
Genau.
Mit den jeweiligen Pflanzen, die da mit drin eingepflanzt sind, die man da sehen kann. Und halt dem Erläuterungstext, was sehe ich da, was ist das und wofür kann man das anwenden, oder?
Genau.
Genau. Wie viele von diesen Inseln haben Sie denn da verteilt? Das ist eine Strecke von, der Barfußfahrt fängt an am oberen Kurpark, glaube ich, Kurparkende, jetzt Alea Park und führt dann praktisch bis zum Wildpark. Ist der auch auf dem oberen Teil des Wanderwegs, des Barfußwegs, ist er da auch oder nur unten?
Bis zum Kneippbecken hinten beim Wildpark. Und am oberen Teil haben wir nur unten am Wohnmobilstellplatz eine Station gehabt. Wir hatten am Beginn eine Station. Dann bei dem Kinderspielplatz Höhe Freischwimmbad. Dann nochmal, wo man von oben, also von der einen, vom Barfußpfad oberen Teil nach unten laufen kann, hatten wir nochmal eins.
So eine Querverbindung über so einen kleinen Anstieg, dann nach oben, dann zum oberen Teil, ja, genau.
Genau das. Und dann hinten bei dem Tretbecken.
Okay.
Und das waren so diese Sachen, wo wir gesagt haben, da ist es doch vielleicht ganz wichtig, wo die Leute auch gestochen werden. Mittlerweile sind sie etwas in mechanischem Zustand, aber das weiß die Stadt und da sowieso gerade im Moment Gespräche stattfinden, ob da irgendwie was bezüglich Barfußfahrt, ob der so bleibt, wie er ist. Da sind die Kräuterhilfe-Kästen oder Inseln mit im Hinterkopf, das weiß ich. Die Zusage habe ich von demjenigen, der es damals mit mir gemacht hat, von der Kreisrealschule. Und da wollten wir, wie gesagt, einfach nur, dass die Leute sich damit beschäftigen, das vielleicht auch nutzen und sicher gehen. Und irgendwann finden die das dann auch auf der Wiese, weil sie sicher genug sind.
Ganz kurz, Spitzwegerich hat welche Vorteile?
Ja, wenn ich gestochen werde, ich reibe das Blatt an und dadurch, dass er sehr viele Schleimstoffe hat, wird er ziemlich feucht. Das heißt, wenn ich 2-3 Blätter nehme und die richtig fest anreibe, kann ich fast Tropfen aus dem Blatt raustropfen. Und entsprechend großflächig dann auch verteilen. Egal, ob jetzt bei offenen Wunden, das ist zusammenziehend.
Oder das, die geöffnete Pflanze, mehr oder weniger, dass man die drauflegt und dann vielleicht festbindet oder sowas mit einem kleinen Verband.
Je nachdem, wie groß es ist. Ne? Wenn ich jetzt eine kleine Stelle habe, klar, dann kann ich das Blatt draufhalten, wie jetzt beim Stich. Da habe ich einen Punkt. Dann reibe ich das trotzdem vorher an und dann lege ich das da drauf. Wenn ich jetzt eine Sonnenallergie oder irgendwas habe, muss ich natürlich ein bisschen mehr den Saft oder die Feuchtigkeit rauskriegen. Und dann kann ich da drüber reiben. Entsprechend. Und das ist so ein Vorteil von dem Spitzwegerich. Und jetzt möchte ich noch mal ganz kurz Werbung für Bad Orb tatsächlich machen, ein bisschen. Weil im Kurpark in Bad Orb, also der Spitzwegerich hat noch 2 Brüder oder Schwestern. Und den Breitwegerich kennen viele, die vielleicht spazieren gehen. Und ja, in der Mitte des Weges sind oftmals so breite Blätter. Das ist der Breitwegerich. Der mag auch nicht in der Wiese sein, sondern der mag wirklich die Wege. Und wir haben hier in Bad Orb ganz viel den mittleren Wegerich. Der hat also auch die Blätter bleiben auch tendenziell eher am Boden, sind ziemlich so breit wie die vom Breitwegerich, aber die Frucht oder beziehungsweise der Blütenstand geht genauso hoch wie beim Spitzwegerich und steht in die Luft. Und der Spitzwegerich, der hat so ein kleines Knöpfchen, sage ich jetzt mal, oder einen kleinen Blütenstand. Und der mittlere Wegerich hat einen größeren Blütenstand und blüht rosa.
Okay.
Und das gibt's, also im Josgrund habe ich das noch nicht wirklich oft gesehen, diesen mittleren Wegerich. Und hier im Kurpark sieht man den ganz, ganz oft, wenn man erstmal drauf geachtet hat. Und den kennen die wenigsten Leute.
Auf der Wiese jetzt oder
ja,
direkt
im Alea Park hier hinten.
Also im oberen Teil.
Im oberen Teil. Im
eingezäunten Teil, sondern im neuen Teil, also der nicht neuen Teil, aber jetzt neu benannt und wird jetzt gerade ein bisschen umgebaut
also ich
umstrukturiert.
Hoffe,
und da findet man ihn.
Ich hoffe und denke, dass es nach den ganzen Maßnahmen noch so ist, ja, aber ich glaube, der ist gut verteilt, sodass man immer da. Okay. Und das finde ich halt immer so spannend, ne? Und das versuche ich.
Die Wirkungsweise ist die gleiche wie jetzt bei dem normalen Spitzwegerich, bei dem, den wir jetzt hier haben, oder?
Ist ähnlich. Also die Intensität beim Spitzwegerich ist wesentlich besser. Also der Spitzwegerich, der ist auch überall eigentlich zu finden. Also es ist praktisch, dass derjenige ist, der am besten wirkt. Weil ich den überall finde.
Gilt für die meisten Leute, die ihn sehen, aber eher als Unkraut, ne?
Ja.
als stattdessen ein Heilkraut,
ja.
Mit dem man viel, ist eher ein Unwort eigentlich, Unkraut, oder?
Ja, schon. Ja. Also das ist halt Beikraut, sagte mal jemand. Das hört sich auch besser an als Unkraut. Wobei, bei Unkraut weiß jeder, wovon gesprochen wird. Also man muss auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Finde ich immer.
Ja, nein, aber es hat halt gleich immer so einen negativen Touch. Unkraut ist was,
Gebe ich
was
Ihnen recht.
Was mich stört. Und im Endeffekt, wer sich mit diesen ganzen Pflanzen ein bisschen auskennt, der ist ja froh, wenn er es hat. Das ist ja dann verschwindet ja sofort der Zusatz un.
Wissen Sie, was so lustig ist? Das ist auch nochmal von den Kräuterspaziergängen her. Also vorher ist es ja oft so, dass die Leute, die jetzt gerade anfangen, ne, die haben eine grüne Wiese vor sich. Und diese grüne Wiese kriegt auf einmal nach dem Kräuterspaziergang Schattierungen. Das heißt, der Blick hat sich verändert. Die sehen jetzt auf einmal den Spitzwegerich, wo dann während dem Kräuterspaziergang schon gesagt wird, ach ja, den haben wir doch auch bei uns zu Hause auf der Wiese. Ja, ach echt? Den kann ich benutzen und so und so. Ne? Und das finde ich immer so schön, weil ich dann sage, ja, da wurden schon Männer bisschen in die Raison, also zur Raison gerufen, ne, weil sie einen Tag vorher gemäht haben. Ja, das hätte ich ernten können und das hätte ich ernten können und das hätte ich ernten können. Siehste, habe ich dir doch gesagt. Nee, du hast gestern noch gar nichts gesagt. Heute weißt du das, ne? Und so geht das dann halt hin und her. Ja, und der Spitzwegerich, das ist zum Beispiel auch sowas, der schmeckt nach Champignons. Man kann die Blütenstände abpflücken und kann sie essen. Und er schmeckt nach Champignons. Man kann sich wirklich, wenn man so im Mai, April, Mai die Blätter nimmt, wenn es geht, erstmal mähen und dann die neuen, frisch nachgewachsenen Blätter nehmen, das in eine Kartoffelsuppe reingeworfen, holt man sich den Champignon-Geschmack in die Kartoffelsuppe oder aber die unaufgeblühten Blütenstände nehmen und klein hacken, ein bisschen in eine Pfanne rein und da ein Ei drüber. Und das ist so ähnlich, als hätte ich Champignons im Ei. Sie lachen.
Das werde ich mal probieren, wirklich.
Ja, das ist, man findet von Maisgeschmack über Erbsengeschmack, über Petersiliengeschmack, aber in Wildkräutern, bis hin zu Champignons, bis hin zu, ich meine, klar, Bitterstoffe, aber auch so ein bisschen süßlich bei der Löwenzahnblüte. Bei der Malve, das ist auch so was Erfrischendes, aber auch Einhüllendes. Die Schafgarbe, die schmeckt sehr, sehr stark durch ihre ätherischen Öle. Ne, da lachen immer alle, wenn ich sage, nimm bitte nur ein Blütchen von der ganzen Blüte. Ja, warum nur eins? Sag ich, probier es erstmal, wenn es dir schmeckt, nimmst du gern noch ein zweites. Oh, ne, also die hat eine ganz starke Wirkung. Und Waldmeister kennt jeder von Eis her. Riecht toll, schmeckt toll. Lavendel, ne? Riecht toll, schmeckt toll. Also gibt's auch, da mache ich zum Beispiel Lavendelsirup draus. Ne? Holunderblüten kennt jeder von uns oder hat es zumindest schon mal gerochen. Holunderblütensirup für Hugo, ne? Kennen die meisten. Ist super.
Selbst gemacht.
Ja.
Ist eine ganz andere Sache.
Ist eine ganz andere Sache. Ganz und vor allen Dingen, das kann ich auch, wenn ich mir die Blüten zum Beispiel trockne, die kann ich nehmen, wenn ich jetzt irgendwie mal mit Fieber zu tun habe. Ne?
Ach, das war mir jetzt auch neu. Okay.
Ja, ja. Das ist schweißtreibend und fiebersenkend.
Ja, ich meine, Holunder haben wir jetzt hier ja sowieso massig hier. Also hier im Bad Orb wächst er ja in jeder Ecke. Ja, also.
Ja, und das ist aber, da ist auch, da kann man die Blüte nutzen und man kann aber auch dann die Beeren nutzen. Und da sollte man aber aufpassen, das wissen vielleicht die einen oder anderen auch nicht. Die Beeren sind roh giftig. Also die müssen abgekocht werden. Ne? Egal, ob ich die dann zu einer Suppe weiterverarbeite oder zu Gelee oder zu Saft oder was auch immer. Die müssen abgekocht werden. Und man hat zum Beispiel die Beeren früher genommen, um die Schuhe zu putzen, um denen Schwärze zu geben. Die Beeren zermatscht, drauf gemacht auf die Schuhe, auf die schwarzen. Und weil die auch so ein bisschen ölhaltig sind, ne, das ein bisschen draufgelassen, dann abgewischt.
Und dann hat es auch ein bisschen
dann hat es auch geglänzt.
Und es hat gehalten.
Und es hat geglänzt.
Okay.
Also es gibt, Sachen. Darf ich noch eine Sache erzählen?
Ja, dazu.
Jetzt muss ich aber noch mal kurz auf den Löwenzahn zurückkommen. Löwenzahn kennt jeder, also zumindest bei uns war das so, man hat gesagt, dieser Saft vom Löwenzahn, der ist giftig. Das war zu meiner Kindheit, wurde das immer gesagt, der Saft ist giftig. Und ja, man hat aber mittlerweile herausgefunden, dass er nicht giftig ist, sondern es ist eine latexartige Substanz, mit der unser Körper sehr gut zu Rande kommt. Und das heißt, man kann auch Löwenzahnblätter essen. Das machen mittlerweile auch sehr viele Menschen, dass sie das in ihrem Salat integrieren, beziehungsweise dann halt auch die Blüte mit reinwerfen. Und diese latexartige Substanz wurde untersucht und man hat daraus angefangen, erstmal Handschuhe zu machen, also Kautschuk zu machen, Latexhandschuhe, damit man, also weil bei den normalen bisherigen Latexhandschuhen gab es doch den einen oder anderen, der gegen den Gummibaum Allergien hatte. So, dann hat man festgestellt, es gibt kaum jemanden, der bei Löwenzahn mit Allergien vorweist, also auffahren kann. Und dann hat man, irgendwann ist man so weit gegangen, dass man mittlerweile Autoreifen aus diesem Gummi herstellt. Und das hatte ich irgendwo zum Beispiel gelesen und das war auch sowas, wo ich gedacht habe, so, boah, ne? Also das ist ja ein bisschen jetzt so an den Haaren beigezogen. Nee, ist es nicht. Ich habe dann wirklich ein, zwei Wochen später mal einen Bericht im Fernsehen und da haben die dann die ersten Autos gezeigt, die mit diesen Reifen fahren. Und das sind solche Sachen, ne? Die weiß ja kein Mensch, aber das ist genau das, was es wieder spannend macht. Also es begrenzt sich dann nicht nur auf die Heilwirkung oder auf Krankheiten generell, sondern es ist wirklich, die Pflanzen sind auch Vorbild für irgendwelche Sachen. Klettlabkraut zum Beispiel, was sich so anklettet, wenn man dran vorbeiläuft. Ne, das war der Vorgänger oder die Vorlage für die Klettschuhe. Und ich könnte jetzt noch einige Beispiele. Lotus-Effekt auf den Dachziegeln. Da hat man geguckt, wie das Wasser abperlt von den Blättern von Pflanzen. Also die Natur gibt uns viele Vorlagen. Und sie bietet sich uns an und sagt, hier, guck mal, ich bin für dich da.
Gut, nächstes Kapitel.
Was wir hier noch haben? Wir haben hier zum Beispiel Räucherwerk.
Das ist was?
Das hier ist zum Beispiel eine Beifuß, ich sag mal Zigarre. Das sind die Blütenstände vom Beifuß. Die werden von mir mit Bast etwas zusammengebunden. Und die nutzt man, um ab und zu mal das Haus auszuräuchern. Man sagt, der Beifuß ist gut, um alte Energien loszuwerden. Und es wird empfohlen, zum Beispiel, wenn man in eine neue Wohnung einzieht, dass halt einfach die Energien der alten Mieter rausgehen und da mal mit so einer Beifußzigarre durchzuräuchern.
Das ist jetzt getrocknet, das ist zusammengebunden und das wird dann wirklich von vorne hinten, von vorne heraus hier angezündet und dann klimmt das so, gibt dann ordentlich Rauch von sich und damit läuft man durch die ganze Wohnung und dann ist der Vormieter, der alte Muffelkopf, weg.
Sagt man zumindest, also beziehungsweise ich habe auch manchmal das Gefühl, wer kennt das nicht, man lüftet und hat das Gefühl, die Luft im Raum ändert sich nicht. Also sie bleibt trotzdem stickig. Und ich nehme dann immer so eine Beifußzigarre und laufe mal durchs Haus und lüfte dann durch und habe dann das Gefühl, dass irgendwas weg ist. Das ist auch wieder sowas, wo wir vorhin schon mal hatten, ne? Ist es zu erklären, ist es nicht zu erklären? Es ist nicht zu erklären, es ist einfach nur ein Gefühl.
Und man kriegt keinen Lungenkrebs von?
Von der Beifuß? Nein.
Nein, von der Zigarre.
Ach so, nee, von der Zigarre nicht. Okay. Und genauso ist es natürlich mit Rosmarin, ne?
Ja, den habe ich
Salbei.
Auch großflächig abgeschnitten und zum Trocknen aufgehängt.
Genau.
Salbei habe ich auch noch im Garten bei mir, genau.
Da sagt aber man auch,
dass man, der tut sich bei mir schwer.
Nee, also oder halt Lavendel habe ich dann auch mir so Räucherwerk hergestellt.
Habe ich in Frankreich gesehen, da war ich in diesen Lavendelfeldern drin.
Oh, da möchte ich auch nochmal hin.
Süden. Oh, das war erstmal für die Augen ein Erlebnis und dann auch vom Geruch her. Also das geht ja über Kilometer, wie sie das da unten riechen. Ne? Das ist, die ganze Luft ist geprägt von diesen Lavendelpflanzen. Das ist unglaublich.
Ja, und da bei dem ist zum Beispiel auch spannend. Allein der Geruch, ne, und das ist sogar nachweislich, der Geruch, der wird sofort oben ans Gehirn geleitet und das Gehirn reagiert in dem Moment und sagt, alles ist gut. Und wird sofort, wird man ruhiger. Natürlich nur für die Menschen, die Lavendel gerne riechen. Also bei anderen vielleicht auch, aber ich kenne Menschen, denen wird schlecht, wenn sie Lavendel riechen.
Ach.
Ja, die mögen das überhaupt nicht. Und ja, deswegen sage ich, jeder ist unterschiedlich. Ne? Man muss wirklich gucken, was liegt mir. Und da hat auch bei der Ausbildung damals unsere Lehrerin gesagt, die sagt, was du brauchst, das fällt dir auf. Ne? Wenn du so spazieren gehst, oder ich merke das, wenn ich bei mir in den Garten gehe, und denkst so, boah, heute ist aber, das blüht ja heute schön. Und dann denke ich, okay, blüht heute schön. Wenn ich dann spätestens 1-2 Tage später wieder hingehe und dann denke, oh, also wenn mir das wieder ins Auge fällt, dann weiß ich genau, okay, da sollte ich vielleicht mal was nehmen und sollte es mal zu mir nehmen.
Ich hatte vor, ist ja schon 3 Jahre her, eine meiner ersten Folgen hier vom Podcast, da hatte ich mal so eine Art Challenge angeboten, und zwar ist mir das irgendwann aufgefallen, als ich so mal meine morgendlichen Runden gedreht habe, da bin ich immer so 3-4 Stunden zu Fuß dann unterwegs gewesen durchs Tal und immer mal in eine andere Richtung, und habe dann versucht, all das festzuhalten mit der Kamera, was mir so am Wegesrand aufgefallen ist. Und Vorgabe war, kann ich jetzt zu der Pflanze oder zu der Blüte, ich habe das immer nach Themen dann sortiert, jetzt einmal zu nur Gräser, dann einmal nur Blüten, dann Bäume, und das kann man ja beliebig weiter ausdehnen. 10 Stück, die ich nach hinten raus bestimmen musste. Und heißt also, ich habe die unterwegs fotografiert, wenn ich nicht wirklich sagen konnte, was genau habe ich jetzt hier festgehalten, erstmal von Blättern, von Laubbäumen angefangen, über halt Gräser oder wie gesagt Kräuter, sonst irgendwas. 10 Stück, und dann zu Hause hingesetzt und dann geguckt, was habe ich hier gefunden, was ist das? Und da lernt man massig. Also dann macht das auch richtig Spaß. Und man kriegt einen ganz anderen Blick dafür, genau, wo und wie man eigentlich durch die Landschaft läuft.
Ja, und das ist es auch, ne? Komm mal auf den einen Weg, wo ich vorhin gesagt habe, den man immer wieder laufen soll. Allein schon dieses, dass die Natur sich immer verändert. Man beobachtet die Veränderung. Man verändert den Blick. Man sieht auf der Wiese nicht mehr die grüne Wiese, sondern man sieht die Schattierung, man sieht die einzelnen Pflanzen. Und das sind so diese wundersamen Sachen. Man entdeckt trotzdem immer wieder was Neues. Und da muss ich jetzt auch gerade nochmal den Barfußpfad zum Beispiel anführen. Das ist, wenn man von unten, von dem Kneippbecken hochläuft auf den oberen Teil, läuft man ja an dem alten Wildparkgehege vorbei. Und da wachsen zum Beispiel weißblühende Kastanien und rotblühende Kastanien. Kennt man von den Bachblüten, also White and Red Chestnut. Und da sind die direkt beieinander. Und da bin ich letztes Jahr zufällig entlang gelaufen, wie die Knospen aufgegangen sind.
Das ist relativ weit oben, glaube ich, ne?
Ja.
An diesem Weg, praktisch vom
ziemlich
oberen
oben.
Teil des Wildparks entfernt, gar nicht so weit, 200-300 Meter vielleicht, Richtung Orb.
Direkt an dem Ausgang. Direkt an dem Ausgang. Der frühere Eingang.
Ach ja, ich weiß.
Der frühere Eingang, dann läuft man ja am Gehege.
Das kann man eigentlich nicht verfehlen.
Am Gehege entlang, das ist Barfußfahrt.
Ja, ich weiß.
Und Entschuldigung. Aber, ne, und da oben sind diese beiden Sorten. Und da kam ich gerade, wie die Blüten, also die Knospen aufgegangen sind. Und da habe ich mal so 3-4 Aufnahmen gemacht. Von den Stadien der Knospen innerhalb von 3-4 Tagen, was die da raushauen aus diesen Knospen, das kann man sich, wenn man das nicht bewusst betrachtet, kann man sich das gar nicht vorstellen. Da fragt man sich selbst auch wieder, ne, wundersam, wo nimmt der Baum das Ganze jetzt her? Das kann doch gar nicht in dieser kleinen Knospe drin gewesen sein.
Ja, bin ich voll bei Ihnen.
Das ist Wahnsinn. Und das sind so diese Sachen. Man entdeckt immer wieder neue Sachen. Man ändert den Blick. Man sieht Kleinigkeiten mehr. Und das ist aber auch das Spannende. Also das ist wirklich toll.
Worauf sollten wir jetzt nochmal hinweisen? Die haben ja hier ihre halbe, ich will nicht sagen Apotheke mitgebracht, da sind wir jetzt schon drauf eingegangen. Da hinten, was haben wir da noch? Das ist
Das sind verschiedene Sirup und Gelees.
Sekunde, ich nehme gerade mal die Kamera mit dazu. Das nie. Okay.
ne, Löwenzahnblüten, also aus Löwenzahnblüten kann man auch Sirup machen, Waldmeistersirup, Lavendelsirup. Hier hinten aus Rosenblüten habe ich Rosensirup gemacht. Mhm. Holunderblütensirup kennt ja jeder. Und genauso kann man daraus aber auch Gelees machen. Und was aber vielleicht auch noch wichtig für alle wäre, wäre nicht nur die Bestimmung der einzelnen Pflanzen, sondern wenn man die irgendwann bestimmen kann. Hier sind zwei sehr schöne Bücher. Das ist einmal Die Kräuter in meinem Garten. Das ist ein Buch.
Wir haben gerade ein bisschen jetzt hier. Okay, ich hab's.
Ja, das ist ein Buch. Da steht also nicht nur unbedingt das Heilkräuterwissen drin, da steht auch drin, wie das früher von unseren Vorahnen genutzt wurde, die Mythologie, was für Legenden, Geschichten hinter diesen Pflanzen stecken, aber auch traditionelle chinesische Medizin, wie wird es da genutzt? Hildegard von Bingen wird erwähnt. Wie hat sie das genutzt? Ist es warm zuzuordnen, kalt zuzuordnen? Und es sind bestimmte Rezepte drin. Das heißt, wie kann ich mir einen Essig damit ansetzen? Wie kann ich damit eine Salbe kochen? Also das finde ich ein sehr, sehr gutes Anfängerbuch. Das heißt, Die Kräuter in meinem Garten und ist von Sigrid Hirsch und Felix Grünberger.
Das gibt's auch noch.
Das gibt's auch noch, ja. Mhm. Und das finde ich ein sehr schönes Einsteigerbuch. Mhm. Und das zeigt uns zum Beispiel auch, es gibt Schleuserpflanzen, also alle, nicht alle, aber manche Pflanzen schleusen aus unserer Nahrung ja bestimmte Sachen besser in uns, also helfen, das aufzuspalten und in unseren Körper aufzunehmen. Das gibt's, wenn man Eisenmangel hat und man nimmt Eisentabletten, dann heißt es noch lange nicht, wenn ich die Eisentabletten nehme, dass ich dann auch, dass sich mein Eisenwert erhöht. Das kann sein, es muss aber nicht. Bei manchen funktioniert's nicht. Und zum Beispiel die Brennnessel oder der Bärlauch sind Eisenschleuserpflanzen. Das heißt, wenn ich Brennnesseltee trinke oder aber Bärlauch esse als Pesto, als irgendwas, dann kann ich dafür sorgen, dass in dieser Zeit das Eisen besser von meinem Körper aufgenommen werden kann. Zumal sie auch selbst als Pflanze sehr viel Eisen beinhalten. Mhm. Und hier ist nochmal ein zweites Buch, wo ich auch ganz gerne nachschaue. Das ist das große Buch der Heilpflanzen vom Apotheker M. Palo. Das ist natürlich dann nicht so ausschweifend oder in diese vielen Bereiche gehend wie jetzt das erste Buch, sondern der beschäftigt sich wirklich nur damit, was wurde von der Kommission E alles genau belegt an Heilwirkung. Also der ist eher so dieses medizinische angehend, ne, das und das ist sicher. Und so in den Häusern oder so von den Generationen her wurde das und das auch nochmal ausprobiert. Aber der geht nicht so weit wie jetzt hier die beiden, die halt wirklich noch Hildegard von Bingen und die Rezepte und alles mit drin haben. Und deswegen finde ich das hier, weil es so viele Bereiche anspricht, sehr, sehr interessant.
Witzig, dass die Autoren dann auch Hirsch und Grünberger heißen.
Ja, gell? Ist mir gestern auch das erste Mal bewusst geworden, wie ich das so genommen habe, weil ich das gestern auch jemandem empfohlen habe, der ein Geschenk gesucht hat für jemanden, der sich mit Kräutern demnächst mehr beschäftigen möchte.
Es ging irgendwann ums Waldbaden und ich hatte mich dann auch auf irgendeine Homepage anmelden müssen oder für irgendein Forum und habe dann halt meinen Namen gesagt, Baumgarten und dann Waldbademeister und wohnhaft in der Birkenallee. Das glaubt Ihnen auch kein Mensch. Die haben mich natürlich auch gefragt, ob ich sie vereimern will.
Das glaube ich gerne.
Gut, ein Schlusswort. Haben wir was vergessen? Sollten wir darauf irgendwas ganz besonders hinweisen? Vielleicht auf ihre Seminare, Workshops und Ähnliches. Die finden hier in der Regel in Josgrund statt. Wer macht das denn? Naturpark Spessart oder nee, machen sie das selber und unter ihrem Namen? Oder?
Das mache ich selbst. Also ich habe mein Programm immer unter Facebook, Naturwerkstatt Pusteblume.
Naturwerkstatt Pusteblume.
Genau, wo man also gucken kann.
Da ich habe das nicht ganz verstanden. Naturwerkstatt Pusteblume. Okay.
Genau. Und da sieht man halt, was ich anbiete. Ich biete durchaus mit Kochen an, also dass wir erst einen Kräuterspaziergang machen, anschließend einen kleinen Workshop mit Kochen, mit einem kleinen Imbiss oder aber halt nur Kräuterspaziergänge, dass man sieht, okay, wie verändert sich so die Natur übers laufende Jahr. und auch durchaus ein Workshop, wo man selbst so Kräutergeister ansetzt. Mhm. Das sind alkoholische Auszüge von Kräutern. Wir hatten vorhin die Salbe angesprochen, mhm, und in diesem Zusammenhang, ich ziehe mir dann, ich habe das früher getrocknet für Tee, mhm, aber da ich kein Teetrinker bin und man, mhm, sich theoretisch jedes Jahr die Arbeit machen müsste, bin ich dazu übergegangen, Kräuter klein zu schneiden, mit Alkohol in ein Glas reinzutun, das Ganze 6 Wochen lang in die Sonne zu stellen, dann abzufiltern, und dann habe ich das haltbar gemacht, ich habe es portabel gemacht, das heißt, die Kräuter habe ich manchmal nur Anfang des Jahres, wie den Bärlauch. Den kann ich im Sommer nicht mehr suchen oder nicht mehr finden. Und wenn ich mir den mit Alkohol ausgezogen habe, dazu ziehe ich mir 80% der Inhaltsstoffe aus, mit der normalen Doppelkorn, mhm, der wasserlöslichen Stoffe, Inhaltsstoffe. Und kann dann die Bärlauchtinktur theoretisch übers ganze Jahr nehmen, wenn ich möchte.
Okay. Gut.
Und das ist halt schön. Oder ich kann es mit in Urlaub nehmen. Das finde ich halt immer klasse.
So, nochmal, also die Wanderung und Ähnliches, die finden statt im Josgrund hier in Bad Orb.
Ja.
Wo noch? Haben Sie sonst noch irgendwo? Also Schwerpunkt ist hier klar lokal. Da kennen Sie auch jetzt die Umgebung entsprechend und Sie wissen genau, wo Sie was finden, wenn Sie mit Ihren Leuten, mit Ihren Gästen unterwegs sind.
Genau.
Ja.
Das ist das. Und nochmal, keine Wildpflanzen bitte nutzen, wenn man sie nicht zu 100% bestimmen kann, weil das ist ganz, ganz wichtig.
Größenordnung, was darf man noch mitnehmen aus dem Wald und was darf man nicht mehr?
Generell nicht. Also, ich glaube, da muss man generell aufpassen. Ne? Selbst bei Bärlauch und so sollte man ja vorsichtig sein.
Es gibt ja Menschen, die da mit ganzen Einkaufstüten dann durch die Gegend laufen, und das ist ja normalerweise verboten. Ne?
Ja.
Also glaube ich, nur für den Hausgebrauch und was man was man nicht für die nächsten 5 Jahre anlegt, sondern halt alles im überschaubaren Rahmen.
Ja, ne? ja, das wird immer empfohlen. Genau.
Okay, gut. Dann danke ich Ihnen erstmal für die Zeit, die Sie sich genommen haben und für all das, was Sie uns jetzt hier an Wissenwerten präsentiert haben. Das war ja wirklich eine umfangreiche Lehrstunde.
Vielen.
Und ja, bis zum nächsten Mal. Am Ende sind wir noch lange nicht, oder?
Vielen, vielen Dank. Nee, also wir könnten jetzt eigentlich hier noch so 2-3 Stunden reden, wenn wir auf einzelne Pflanzen eingehen oder Anekdoten. Mhm. Und ja. Vielleicht sehen wir uns ja mal wieder. Dann können wir die Themen ansprechen, die wir heute noch nicht angesprochen haben.
Machen wir.
Vielen Dank für das nette Gespräch.
Eine kurze Bitte zum Schluss. Hat dir diese Folge gefallen? Dann abonniere bitte meinen Podcast bei Apple, Spotify oder dem Anbieter deiner Wahl und hinterlasse mir nach Möglichkeit gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Du möchtest mir einen Kommentar geben oder mich direkt kontaktieren? Dann tu dies über Facebook Messenger oder per E-Mail. Die Adressen findest du in den Shownotes. Ich danke dir fürs Zuhören. Bleib wach, gesund und aufmerksam. Bis zum nächsten Mal. Dein Ralf.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.